Kulturmenü. Der Podcast mit Angelika Ortner.
Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Die Fledermaus gilt als österreichisches Nationalheiligtum, schreibt Marcel Pravi in seinem Johann Strauss-Buch. Und damit ist ja eigentlich schon alles gesagt. Die Autoren Karl Haffner und Richard Genet haben sie eine komische Operette genannt, die 1874 im Theater an der Wien uraufgeführt wurde. Eine Komödie mit Verwechslungen, Intrigen und Schwindeleien, die Damen im Abendkleid, die Herren im Frack. Aber gleichzeitig sind Glanz und Gloria des damaligen bürgerlichen Zeitalters fragwürdig. Wir sehen hier den Ausdruck eines Lebensgefühls, das sich bestätigt sehen wollte, als es schon gefährdet war und das das Publikum seit der Uraufführung als verlorenes Paradies auf der Theaterbühne immer wieder erleben wollte. Bis heute ist das so, denn die Fledermaus ist nun schon seit fast 150 Jahren auf den Spielplänen aller Bühnen dieser Welt. Die Ouvertüre ist ein wunderbares Potpourri aus einigen der besten Melodien dieser Operette. Gleichzeitig ist es auch bei Konzertprogrammen ein gern gespieltes Orchesterstück und wie wir gleich hören, einfach das perfekte Eröffnungswerk. Mein heutiger Gast, Professor Dr. Eduard Strauss, ist der Ururenkel von Johann Strauss Vater und der Urgroßneffe von Johann Strauss Sohn. Seit 1969 beschäftigt er sich mit seiner Familiengeschichte und mit der Strauss-Forschung und Strauss-Pflege. Er ist Obmann des Vereins Wiener Institut für Strauss-Forschung, dessen Hauptziel die Herausgabe der ersten auf wissenschaftlicher Basis erstellten Kataloge der Werke aller Musiker der Familie Strauss ist. Herr Professor, wir sitzen hier im House of Strauss, im ehemaligen Casino Zögernitz im 19. Bezirk in Wien. Und in diesem Haus gibt es den Strauss-Saal, in dem alle ihre berühmten Musikervorfahren aufgetreten sind. Und jetzt bin ich schon voller Ehrfurcht, dass ich hier sitzen darf. Wie geht's Ihnen denn damit?
Ich bin glücklich, dass ich hier sein darf, dass ich hier öfter sein darf, dass ich hier Leute begrüßen darf, dass wir uns hier treffen, dass ich Leute durch das Haus und durch die Ausstellung führen darf und sagen darf, ja, hier ist der Ort, wo sie alle gespielt haben. Johann Strauss' Vater hat eröffnet und gleich die erste Saison hier durchgespielt. Strauss' Sohn hat hier gespielt, unter anderem auch seinen Revolutionsmarsch. Josef Strauss hat gespielt, Eduard Strauss hat gespielt. Also alle Sträuße des 19. Jahrhunderts haben in diesem Haus konzertiert. Originaler geht's nicht. Und das freut mich sehr, dass ich den Menschen, die sich interessieren, hier wirklich einen Originalschauplatz bieten kann. Für mich ist es Ehrfurcht, ja, aber es ist vor allem die Aufgabe. Für mich ist Strauss-Forschung und Strauss-Pflege eine Lebensaufgabe, weil ich bin ja kein Musiker, ich bin Richter im Ruhestand, aber ich habe mich mein Leben lang mit der Strauss-Forschung, der Strauss-Pflege, der Anführungszeichen richtigen Anführungszeichen Interpretation der Strauss-Musik befasst. Und je tiefer man eindringt, umso faszinierender ist das.
Ja, und ich bin auch froh, dass ich jetzt mit Ihnen darüber sprechen kann, weil ich hätte natürlich auch mit einem Dirigenten über die Fledermaus sprechen können, über das ganze Thema, oder mit einer Sängerin oder einem Sänger. Ein Komponist hätte sich wahrscheinlich auch angeboten. Aber ich glaube, dass Sie natürlich auch durch Ihre Forschung und natürlich auch Ihren Stammbaum, dass wir alle einen anderen Blick vielleicht auch auf die Fledermaus bekommen oder auf die Musik oder die ganze Strauss-Dynastie bekommen. Wie können wir uns denn Ihren Zugang vorstellen, den Sie da als direkter Nachfahre haben zu dieser Musik?
Mein Zugang zur Musik meiner Familie ist zunächst einmal grundsätzlich der Back to the Roots, zurück zu den Wurzeln und in der Folge dann die sogenannte Historically Informed Interpretation. Das heißt, wenn ich weiß, wie ein Stück entstanden ist, warum es so und nicht anders entstanden ist, dann habe ich einen intensiven Zugang zu der Frage, wie soll man dieses Stück interpretieren, wie ist es richtig, und es gibt durchaus richtige und falsche Interpretationen. Und wenn wir bei der Fledermaus sind, kann ich gleich sagen, dieses Märchen, die Fledermaus sei in 42 Tagen und Nächten entstanden, ist ein schönes Märchen. Und wie viele Märchen es gibt, das geht ja auf keine Kuhhaut, wie man sagt, auf das stürzen sich die Leute so und sagen, ja, das will ich hören, das habe ich doch so gehört, das habe ich doch schon dreimal so gelesen. Natürlich, weil in jedem Buch schreibt der eine vom anderen ab. Aber diese 42 Tage und Nächte, vielleicht hat das auch die Familie Strauss lanciert. Die haben sich durchaus auch solcher Mythen bedient, um sich schöner, größer und besser darstellen zu können. Aber de facto wurde an dieser Fledermaus bis zum Tag der Uraufführung noch ununterbrochen gearbeitet. Natürlich, vielleicht ist das Hauptwerk, die Hauptstücke da in einem ziemlich kurzen Intervall entstanden, aber vor allem und ganz wichtig, eine Kooperation. Es gibt ja diesen, Gott sei Dank, diese Originalpartitur der Fledermaus, die offenbar hin und her gewandert ist, körperlich, zwischen Strauss' Sohn und Richard Genet. Und wenn man die Handschriften kennt, dann weiß man und erkennt man, wie viel Handschrift Genet in der Fledermaus ist. Nie hat Genet den Anspruch erhoben, dass er die Fledermaus komponiert hätte. Nein, nein. Aber diese intensiven Zeichen der Zusammenarbeit ist schon gigantisch. Die ganzen Vokalstücke, das Melodram, alles Handschrift Genet. Und dann haben wir kleine Anmerkungen von Strauss, wie zum Beispiel großartig. Kleine Anmerkung, großartig. Was heißt? Natürlich hat er sich angeschaut, was der Genet in seinem Auftrag und offenbar nach einem intensiven Zwiegespräch dann aus dem gemacht hat. Aber der Genet war der Operettenpraktiker. Und in den ersten 9 Operetten von Strauss Sohn finden wir die Spuren von Richard Genet. Erst die 10., der Zigeunerbaron, den hat Strauss Sohn selbst und alleine gemacht. Dann aber hat er schon können.
Hat er die Ouvertüre von der Fledermaus nicht auch komplett alleine geschrieben?
Ouvertüre, das war, es ging ja, Strauss war ja sehr unerfahren in der Vertonung von Texten, im Chorsatz, in diesen ganzen Sachen. Da war er nicht zu Hause. Aber bitte, eine Ouvertüre, das ist ja wie ein Walzer. Also das kann man sicher herunterschreiben. Und ganz wichtig ist zu sagen, Strauss war vielleicht ein etwas eigentümlicher Mensch, ja? Aber in musikalischen Fragen unheimlich hart und mit einem unheimlich genauen Urteil, was gut ist und was weniger gut ist. Auch in eigenen Kompositionen war er sich durchaus bewusst, durchaus kritisch und wirklich ein Musiker durch und durch.
Mhm. Und wenn das so eine Zusammenarbeit war zwischen dem Genet und dem Strauss, wieso scheint das denn nirgendwo auf? Wollte Genet einfach nicht erwähnt werden oder können wir nicht sagen, dass es eine musikalische Zusammenarbeit war, dass man gleich 2 Komponisten nennt?
Der Genet ist, glaube ich, am Theaterzettel doch irgendwo genannt, jetzt weiß ich es gar nicht.
Als Autor ist er genannt, also als Librettist.
Ja, also er ist genannt. Ja. Und er hat sich dann einmal aufgeregt, dass er nicht genug Geld aus der Fledermaus bekommen hat und dann hat er noch was nachgeschossen bekommen. Ja. Mhm. Aber er hat nie gesagt, er möchte als musikalischer Co-Autor aufscheinen. Mhm. Da war er zu bescheiden und vielleicht hat er es auch gewusst, warum. Genet war selbst ein Operettenkomponist. Kennen wir eine Operette von Genet? Ich weiß nur den Namen.
Sie vielleicht schon, ich kenne keine.
Ich weiß einen Namen, ich kenne sie auch nicht. Das ist der Seekadett.
Aha. Ja, der berühmte Seekadett
von Richard Genet. Kein Mensch kennt den. Ich weiß auch nicht, was sich da abspielt und gar nichts. Also, nein. Genet war bescheiden und wusste, wo der Meister steht. Der Meister steht an erster Stelle und das ist Johann Strauss Sohn. Mhm. Ja, bitte immer auch nicht Johann Strauss sagen. Wir haben 3 Johann Strausse in der Familie. Johann Strauss Vater, Johann Strauss Sohn und Johann Strauss Enkel. Johann Strauss Enkel ist der älteste Sohn meines Urgroßvaters Eduard Strauss. Mhm. Und hieß auch Johann Strauss. Und ich finde, man muss genau sein. Ich bin immer gern genau. Wenn man Johann Strauss Sohn sagt, dann gibt man ja automatisch dem Vater die Ehre. Mhm. Weil dann weiß jeder Sohn, aha, da muss es einen Vater geben. Natürlich, es muss immer einen Vater geben, biologisch. Aber es gibt ihn auch musikalisch. Und es gibt ihn auch in dem Geschäftsmodell. Und es gibt ihn, diesen genialen Musiker Johann Strauss Vater, der aus dem Nichts kam und auch schon Walzerkönig genannt wurde. Mhm. Und der hat das alles geformt, überlegt, entwickelt. Und die Söhne haben das großartig übernommen und großartig ausgebaut, aber übernommen, was schon da war. Und das gehört gewürdigt.
Beziehungsweise natürlich auch ein Talent in die Wiege gelegt bekommen.
Das ist außer Frage. Dass Johann Strauss Sohn, dass Josef Strauss, dass Eduard Strauss, alle 3 talentierte Musiker waren, steht für mich außer Frage. Mhm. Selbstverständlich. Und ich nehme dem Johann Strauss Sohn nichts von seinem Genie weg, wenn ich den Vater ehre. Es eröffnet sich ja die große Weite der Familie Strauss im 19. Jahrhundert. Wir haben 4 Komponisten der Familie Strauss in einem Jahrhundert. Teilweise gleichzeitig. Strauss Vater, Strauss Sohn, Josef, Eduard. Mhm. Ja? Und die haben das Unterhaltungsmusik-Business im Wien des 19. Jahrhunderts bestimmt und dominiert. Und deswegen ist es bis heute interessant, weil das zeitlose Musik ist. Mhm. Es ist zeitlose Musik, die bis heute jeden ergreift, jeden zu Herzen geht.
Ja, es war überhaupt ein sehr musikalisches Jahrhundert überhaupt in Wien und Österreich. Es war auch die Zeit von Johannes Brahms und von Anton Bruckner und Richard Strauss. Und wenn wir jetzt sagen, ich versuche auch immer genau zu sein, aber jetzt bin ich besonders Ihnen zuliebe genau. Also Johann Strauss Sohn ist ja einer der erfolgreichsten Künstler, die es je gab, wenn wir den da so herausnehmen wollen in dem Kontext. Und er hatte eben auch viele bekannte Freunde. Ich habe jetzt auch schon einige genannt und Kollegen, und die bewunderten ihn auch alle. Und Johannes Brahms sagte über ihn: Der Mann trieft von Musik, dem fällt eben immer etwas ein. Und darin unterscheidet er sich von uns anderen. Glauben Sie, dass er das selbst auch so gesehen hat? Wissen Sie, im Zuge Ihrer Forschung hat er sich selbst so gesehen, wie Johannes Brahms und seine Kollegen ihn gesehen haben?
Nein, ich glaube, Johann Strauss Sohn hat sich selbst sehr bescheiden gesehen. Da gilt das Wort, das auch der Vater geprägt hat: Die Harmonie aller zur Freude Vereinten ist mein einziges Ziel. Mhm. Das war das Motto vom Vater und das war der Sohn übernommen. Er war sehr selbstkritisch. Er war sehr kritisch. Mhm. Aber er war nicht der Meinung, dass er jetzt Musik für die Ewigkeit schafft, was er aber getan hat. Mhm. Ja? Er wollte gute Musik machen, die die Leute unterhält. Im wahrsten Sinn des Wortes. Mhm. Die aber auch nicht seichte Unterhaltung ist, sondern tiefgehende Unterhaltung. Und das hat er geschafft. Und da gibt immer diese Geschichte, die ich gerne erzähle. Mein Vater war als letzter hauptberuflicher, professioneller Musiker der Familie und Dirigent 6-mal in Japan und hat aus Japan Souvenirs mitgebracht, unter anderem aber auch eine weiße Rolle, Schrift. Mit beschriebener Rolle. Weiß ist in Japan die Farbe der Trauer. Mhm. Und diese weiße Rolle hat eine Dame, eine japanische Dame, beschrieben. Und man hat uns das übersetzt. Und da schreibt sie, sie wollte eigentlich diesen rituellen Selbstmord begehen, Seppuku, wo man sich reinsticht und dann dreimal umdreht, mhm, oder so. Und dann hat sie sich gedacht, sie geht, bevor sie Seppuku begeht, geht sie noch einmal in ein Strauss-Konzert. Meines Vaters. Und dann ist sie heimgekommen und hat gesagt, nein, sie will doch weiterleben.
Und welche schöne Geschichte.
Und das hat sie ihm geschrieben und sie dankt ihm fürs Leben.
Mhm. Sehr rührend.
Und das ist eine Japanerin, also eine Dame aus einem ganz anderen Kulturkreis. Und sie geht in ein Strauss-Konzert, hat keine Ahnung sozusagen von der Entstehung, und mein Vater reißt sie so mit, dass sie sagt, na, es ist doch lebenswert.
Es lohnt sich, ja.
Ist das toll?
Ja,
das ist Straußmusik. Und dieser, das ist Faszinierende an der Straußmusik, was man nie hört, diese Gegensätzlichkeit. Es wird immer dirigiert und die Dirigenten schwelgen in diesen lyrischen Stellen. Und das ist das, aber die, ist der eine Teil der Straußmusik. Der andere Teil ist das Wilde, das in den nachschlagenden Instrumenten da wäre. Wum, da, da, wum, da, da, wum, da, da. Ja, das und das, das brodelt unter der Decke. Ja, und das will ich hören als Gegensatz. Und das finden Sie, wenn Sie es genau durchgehen und durchdenken, das haben Sie in jedem guten, gibt keine schlechten Straußwalzer, Sie haben das. Sie haben diese lyrischen Teile und dann geht's wieder wützer. Und das will ich hören. Es wird einfach zu wenig schmissig, zu wenig hart, zu wenig gegensätzlich musiziert. Wird immer so mit Zuckerguss. Ja?
Ja, oder beziehungsweise kann man schon sagen, nach so vielen Jahren der Aufführungen, dass man schon so eine Hörgewohnheit hat und dass man das wieder hören möchte.
Diese Hörgewohnheiten, wo immer sie herkommen, gilt es ein bisschen aufzubrechen in Richtung Original. In Richtung Originalmusik, in Originalbesetzung, Originalüberlegung. Da ist ja das, zwei Beispiele habe ich, Donauwalzer und Radetzky-Marsch. Mhm. Donauwalzer, muss man wissen, Donauwalzer ist eine Vertonung eines sarkastischen Texts zu einer schrecklichen Situation im Wien der Jahre 1866, 67. Königgrätz ist verloren, Cholera geht um, Bankkrach in Wien zumindest. Mhm. So, und jetzt die Familie Strauß sieht das im Karneval 1867. Und was macht sie? Ich sage immer, sie komponiert an gegen diese Malaise mit 25 Werken. Ein Werk davon ist der Donauwalzer. Und jetzt Männergesangverein, kein Narrenabend, weil man soll nicht tanzen, sagt der Hof. Macht man also keine Faschingsveranstaltung, macht man eine Liedertafel. Und da muss man die Leute unterhalten. Wie unterhält man die Leute? Indem man ihnen etwas Lustiges, etwas vielleicht eben Sarkastisches, etwas Kabarettistisches bringt. Und in der zweiten Abteilung einer vierstündigen Veranstaltung, Liedertafel, kommt als erstes Stück der Donauwalzer. Und der heißt An der schönen blauen Donau. Wir erzählen Ihnen die Zustände. An der schönen blauen Donau, die damals nicht schön und nicht blau war, die heute nicht schön und nicht blau ist. Und wo ist die Donau im Donauwalzer? Nur in der Einleitung. Da kommt sie heran an Wien. Und dann geht's los. Und der Bass sagt, Wiener, seid froh. Und der Tenor, oho, wieso? Mhm. No, so blickt nur um, ippig, warum? Ein Schimmer des Lichts, wir sehen noch nichts. Eifasching ist da, so, naja. Drum trotzet der Zeit, der Kerz. Oh Gott, die Zeit der Trübseligkeit, ah, das wär gescheit. Was nutzt das Bedauern, das Trauern, drum froh und heiter seid er das Faschingsrecht, wenn auch noch so schlecht die Finanzen, lasst uns tanzen. So, zum ersten Mal kommt Tanzen vor. Mhm. Und in jeder weiteren Strophe. Tanzen, 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 tanzen. Tanzen als Remedium gegen die schlechte Zeit. Der Bauer kratzt sich, der Hausherr kratzt sich, selbst der Künstler hat kein Geld. Und selbst die politischen, kritischen Herren, lacht der Bass, drehen leise, weise im Kreise sich gern und kommen nicht vom Fleck und so weiter. Also, das ist alles sarkastisch.
Aber dieser Text wird ja heute gar nicht mehr gesungen.
Leider.
Ja.
Und ich will auch nicht, ich rede auch nicht das Wort, dass man ihn immer singen soll. Nein, man soll nur wissen,
woher es kommt.
Was wollte Strauß vertonen? Einen satirisch-sarkastischen Text. Und so muss man spülen. Ich habe diese Gegensätzlichkeit jetzt ange... nicht einmal sungen, aber angestimmt, ja. Da, 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 da. Die ersten drei Defis A, das ist ein durchkomponierter Auftakt. Ja, da, da, tam. Und dann kommt tschap, 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 tschap. Da, 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 tam. Da haben Sie die Lyrik. Da, 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 tam. Aber Auftakt, also nicht ta, ta, ta. Und ich weiß nicht, wann das jetzt endlich aufhört, sondern das ist ra, 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 tam. Das will ich hören.
Und das hören Sie aber nie?
Nein. Ich möchte, dass der Dirigent des Neujahrskonzerts, wenn er das dirigiert, was dahinter steht für eine Überlegung. Das wurde ja gemeinsam amalgamiert vom Textdichter, vom Chorleiter Rudolf Weinwurm und vom Strauß. Ja, drei Leute, wieder ein Teamwork für den Donauwalzer. Schnell, ja, weil es war ja keine Zeit. Und ja, verstehen Sie? Und dann... dass man das halt, dass man das spritziger.
Wenn Sie sich das wünschen, dann müsste man beim Neujahrskonzert aber auch die Hälfte der Musikerinnen und Musiker von der Bühne schicken, weil das Orchester von Johann Strauss, Vater und auch von seinen Söhnen, war nie annähernd so groß wie beim Neujahrskonzert.
Ja, ich möchte den Herren und Damen, Gott sei Dank Philharmonikern, nicht was verordnen, aber was man unbedingt machen muss, ist das zarter Spielen. Ja, die können ja, diese Damen und Herren sind super Musiker, die können ja auch Piano spielen. Die müssen ja nicht volles Rohr. Ja, die sagen, also okay, spielen wir alle, aber bitte, als Dirigent würde ich sagen, spielen wir alle, aber bitte mit Herz, mit Intensität, aber leise. Oh, und dasselbe gilt für den Radetzky-Marsch. Okay, das Autograf liegt in der Wien-Bibliothek im Rathaus.
Ja.
Norbert Rube hat 2003 oder was bereits herausgefunden durch Abheben eines Pickels drauf, mit den Eintragungen für die Drucklegung und so weiter, das erkennt der Wissenschaftler sofort. Das ist das Original. Das ist die Partitur, die dem Verlag übergeben wurde. Und dann hat das rekonstruiert, weil da waren Faulenzer und so weiter drinnen. Und dann hat er es herausgegeben. Partitur und Stimmen können Sie kaufen für jedes Orchester.
Na, und was ist so anders, als so, wie wir es
eben hören? Es ist erstens einmal keine Chinellen, also keine Becken.
Becken,
sondern nur große Trommel und Snare-Drum. Und dann diese wahnsinnige Horn. Nein, diese Schiffssirenen, absolut nicht. Und dann, es ist auch im Trio, da kommt, also das hört dann jeder,
dass
das anders,
dass das anders ist.
Auf jeden Fall schlank. Und natürlich nicht eintrommeln, weil das war ja ein Kavalleriemarsch. Ja? Kavalleriemärsche, wurde mir gesagt, die wurden nicht eingetrommelt, da gab es ein Signal. Für die Pferde. Pferde, Signal, Kopf hoch. Ja, da, dam, bam, 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 padiddle, diddle, dim, bim, bim. Das ist das Signal. Also, da steht auch immer, Klavierauszug steht auch Attacker. Was heißt Attacker? Vorher ist nichts. Ja, also, Attacker, das Signal und dann, ja, da, dam, die Vorstellung ist, der Radetzky steht da auf seinem Pferd und seine Generäle patrouillieren an ihm vorbei.
Anderes Tempo.
Absolut. Und natürlich bitte nicht dazu boschen. Das können wir ja, hören wir es uns einmal an, wie das überhaupt klingt.
Ja, also ich kann Ihnen nur sagen, hoffentlich geht Ihr Wunsch in Erfüllung, dass Sie diese speziell zwei Stücke einmal so hören, wie Sie sich das wünschen.
Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben.
Ich sage Ihnen, was nach dem Neujahrskonzert alle, die unseren Podcast hören, werden dann sagen, das ist aber nicht richtig, wie die den Donauwalzer und den Radetzky machen, weil das merkt man sich dann auch. Dass wir nicht den Faden verlieren, gehen wir wieder zur Fledermaus zurück. Was ich Sie gerne fragen möchte, also wir wissen, ich hoffe, das stimmt jetzt, weil es ist ja, ich habe viele Bücher gelesen, wie viele andere auch. Wenn ich jetzt mit Ihnen da sitze, als Strauss-Forscher, ich muss eigentlich bei jedem Satz oder Zitat oder Geschichtel, was ich in einem Buch lese, hinterfragen, ob das überhaupt stimmt.
Ja.
Also stimmt es, dass die Fledermaus zu den am häufigsten aufgeführten Operetten zählt?
Sicher ist die Fledermaus die bekannteste und am häufigsten aufgeführte Wiener Operette.
Gut, das stimmt einmal, da bin ich schon froh. Sehen Sie jetzt so, wie das ja in Wien Tradition ist, schauen Sie sich die Fledermaus regelmäßig an, halt meistens zu Silvester jedes Jahr, oder wissen Sie, wie oft Sie sie schon gesehen haben?
Wir haben es ja mal zusammengerechnet, ich glaube 13 oder 14 Mal habe ich sie
gar nicht
schon
so
live
oft
gesehen. Nein, weil ich gehe nicht in jede Fledermaus. Die ist ja wirklich gut und wenn mich jemand einlädt, also gezahlt habe ich noch für keine Fledermaus. Mhm. Also das ist einmal das eine. Wenn ich nicht eingeladen werde, gehe ich nicht hin, weil ich zahle für kein Straußkonzert.
Mhm.
Das ist ein Grundsatz. Ja, und ich habe schon ein paar sehr, sehr gute gehört, sehr, sehr interessant, auch arrangierte. Und so, weil man darf sich ja durchaus dran machen, sie zu entkitschen und so weiter. Warum nicht?
Entkitschen ist ein wichtiges Wort, nicht nur für Sie, sondern überhaupt, was Inszenierungen betrifft. Ich habe ja vorhin schon Marcel Pravi zitiert. Mhm. Und er war ein Dramaturg, Opernkenner und Kritiker. Und er ist also für unser österreichisches Musiktheater wirklich eine sehr wichtige Persönlichkeit gewesen. Und er meinte, dass die Fledermaus-Regietechnik eine sehr schwierige Aufgabe ist und die Inszenierungen nicht immer voll durchdacht sind. Sehen Sie das auch so?
Selbstverständlich. Bei den Strauß-Operetten haben Sie grundsätzlich das Problem, dass Sie ja in die Zeit gehören und dass Sie ja eigentlich nicht mehr verstanden werden heute. Das heißt, ich muss dem Publikum etwas an die Hand geben, dass es eine Strauß-Operette versteht. Die Fledermaus ist noch eine der besten, weil das Thema und der Inhalt, der wird noch verstanden. Trotzdem muss man bei der Inszenierung sehr aufpassen, dass man den grundsätzlichen Gehalt erhält und dass er bleibt, was es ist. Ein Schabernack, den halt einer dem anderen spielt, als Rache für einen Schabernack, den der andere dem einen einmal gespielt hat. Mhm. Das ist einmal grundsätzlich, das muss herauskommen. So rächt sich die Fledermaus. Ja?
Mhm.
Die Leute müssen das verstehen. Ja? Also irgendwas muss man machen, damit die Leute dieses Rahmengerüst verstehen.
Mhm. Und das ist schon schwierig genug eigentlich.
Ja, natürlich.
Aber ein gutes Beispiel ist vielleicht auch diese Szene, wenn also dieser Maskenball ist und die Rosalinde sich verkleidet hat und als Ungarin auftritt. Und dann muss diese verkleidete Rosalinde, die ja keine Ungarin ist, einen Csárdás singen.
Mhm.
Und in keiner Inszenierung habe ich noch, also ich habe jetzt noch nicht 13 verschiedene Inszenierungen gesehen, aber ich habe noch nie gesehen, dass das jetzt eine komische Nummer wäre. Weil das ist ja eigentlich witzig, wenn eine verkleidete Wienerin sich für eine Ungarin ausgibt und dann Csárdás singen muss und eigentlich daran scheitern müsste.
Ja, sie müsste scheitern und vor allem das Allerwitzigste ist, dass ihr Mann sie nicht erkennt. Ich finde, das ist überhaupt zum Lachen.
Ja.
Was ist denn das für eine Beziehung?
Ja, aber das ist doch bei Mozart-Opern auch so, dass die Verkleidungen immer oder überhaupt bei
Aber ich meine, das muss man auch irgendwie hinüberbringen.
Ja.
Dass dieser depperte Eisenstein, wirklich, dass der sich obwohl verheiratet, nur darum geht, dass er mit den Ratten des Balletts irgendwie vielleicht pussieren kann und dass er dann seine Stubenmädel erst zwicken muss, dass er sie erkennt, den Quietscher kenne ich.
Mhm.
Ja, das ist ja alles eine einzige Komödie. Das ist eine Komödie.
Mhm.
Das muss man hin, das kann man ruhig auch so bringen, dass das zum Lachen ist.
Mhm. Oh!
furchtbar schwer.
Das ist wahnsinnig
du musst
schwer.
Am Schluss dann noch, wenn du schon außer Atem bist, musst du dann no. Daher gibt es ja auch einen zweiten Chardaschnitt, den der Strauß für die Geistinger gemacht hat, damit sie sich nicht unterstößt.
Mhm. Ja? Für die Fledermaus. Mhm. Ja, die Geistinger hat die Uraufführung gesungen, aber die hat den Charter schon ein Jahr vorher im Musikverein gesungen.
Aber er hat, ich weiß, jetzt bin ich unsicher, für die Geistinger oder für jemand anderen. Jedenfalls, es gibt einen zweiten Charter, der leichter ist.
Mhm.
Und den werden wir, die Chorvereinigung Schola Cantorum, für unser besonderes Strauß- und Brahms-Konzert ausgraben.
Mhm. Schön. Mhm. Ja, zum Straußjahr komme ich dann noch zu Marie Geistinger, zu der Sängerin fällt mir noch ein. Also das habe ich auch gelesen, sagen Sie mir, ob es stimmt. Die hat angeblich gesagt, in den Probenarbeiten bei der Fledermaus, da gibt es ja dann im dritten Akt das Melodram, wo also der Gefängnisdirektor kommt und nach dem Fest. Und das ist nur ein instrumentaler Teil, wo gespielt wird und nicht gesungen wird und nicht gesprochen wird. Und die Marie Geistinger soll gesagt haben, na, das ist ein bisschen fad, können wir das nicht weglassen, weil da wird ja nichts geredet.
Kann sein, weiß ich nicht, ob das ist. Jedenfalls, diese Melodramgeschichten, das waren ja auch teilweise Notlösungen.
Mhm.
Also der Frosch als dritter Aktkomiker war meines Erachtens, da bin ich vielleicht nicht mit allen übereinstimmend, eine Notlösung.
Wofür eine Notlösung?
Dass der dritte Akt irgendwas noch beinhaltet.
Ach so wie das Melodram, um den dritten Akt noch zu füllen, meinen Sie?
Ja. Ja, aber das Dui-Du, sagen manche, ist ja in Ermangelung eines Textes zum Dui-Du geworden.
Mhm.
Weil es halt schwierig, der Strauß, Johann Strauß Sohn, hatte Schwierigkeiten mit der Instrumentierung von Texten.
Ja, das
hat der Genie gemacht.
Ja.
Und dann hat er dem sicher auch gesagt, jetzt brauchen wir noch irgendwas. Naja, ich habe aber nichts mehr an Musik. Ja. Wie tun wir jetzt? Ja. Und dann kommen halt so großartige Sachen wie die, spiele ich die Unschuld vom Lande.
Spiele ich die Unschuld vom Lande, natürlich im kurzen Gewande, so hüpf ich ganz neckisch umher, als ob ich ein Eichkatzel wär. Und ein sauberer junger Mann, so blinzlig lächeln ihm an. Durch die Finger zwar nur, als ein Kind der Natur, und zupf an meinem Schürzenband, so hört man Schwanzen auf dem Land. Und folgte mir, wohin ich geh, sag ich naiv, für Schlimmer
großartige Sachen und dann natürlich erzittert ihr Verräter, ich selbst bin Eisenstein. Das kommt ja dann auch prominent in die Ouvertüre, in die Potpourri-Ouvertüre hinein. Aber was tut sie sonst musikalisch? Nix oder nicht viel. Nicht? Also da braucht man jetzt was, damit die Leute noch was haben.
Also Sie meinen, das, was musikalisch passiert, ist das Uhrenduett und eben alle Arienstücke von vorher, die sind alle schon im ersten
Manche
und zweiten Akt.
Manche meinen, dass das Finale des zweiten Aktes das Finale der Operette sei und der dritte Akt nur drangehängt worden ist, weil wir ja einen dritten Akt brauchen.
Mhm.
Wir müssen es ja auflösen, die Geschichte.
Ja. Ja, die ist ja schnell erzählt, weil schuld war dann der Champagner, heißt es am Ende.
Ja, aber wieso jetzt? So rächt sich die Fledermaus. Man muss diese Geschichte zu Ende erzählen.
Ja, das stimmt.
Mhm. Man muss jetzt, okay, jetzt waren alle duido und alle wunderbar und alle lieben sich Promiskuität und jeder mit jedem und jede mit jedem und was der Teufel was alles. Dann ist morgen, dann sind alle verkatert. Bis auf den armen Alfred, der in der Zelle hockt. Nicht?
Ja.
Und jetzt muss man das halt irgendwie dramaturgisch zu Ende bringen, sagt Genet zum Strauß. Was machen wir jetzt?
Und deswegen meinen Sie, das Melodram und der ganze Frosch ist die Notlösung dafür?
Für mich? Ja. Für mich persönlich, ja.
Aber es ist doch ein sehr wienerisches Stück. Also es zeigt die Fledermaus doch, was Wien auch so ausmacht. Und durch den Auftritt des Froschs ist ja, viele gehen ja wegen dem Frosch dorthin, weil sich sehr so eingebürgert hat, dass das ein Kabarettist oder ein berühmter Schauspieler.
Das war der Schiradi.
Auch die Frau, das war der Schiradi, der war der erste Frosch, der quasi also ich habe. Ja. Wenn das stimmt, in den Büchern, dann war es der Schiradi. Und jetzt sind wir so weit, dass der Frosch von einer Frau auch schon dargestellt wird und so.
Alles also, recht.
Ja, aber ist es nicht so, dass viele auch genau auf diesen dritten Akt mit dem Auftritt des Froschs warten
es
und den großen Monolog?
Ab der Fledermaus, soweit ich weiß, gab es den sogenannten dritten Akt-Komiker.
Genau.
Der ist dann entstanden. Das ist lustig, da gehen die Leute für den dritten Akt-Komiker hin. Ja, sollen sie. Ja, ist okay. Ja, tolle Sachen im dritten Akt. Aber eigentlich, also musikalisch ist die Operette schon fertig mit dem Duido.
Ja. Und was sagen Sie den Leuten, die das ablehnen, die eben sagen, da wird nur gelogen und da wird nur betrogen und da wird zum Ehebruch angeregt? Es gibt ja durchaus Leute, die sagen, deswegen schaue ich mir die Fledermaus nicht an. Also Sie haben es schon halber beantwortet, wenn Sie sagen, wenn man das als Komödie sieht, dann geht das alles
man
durch.
Man sieht es als Komödie und, also ich war ja 37 Jahre Richter und was ich da an Komödien gesehen habe aus dem Leben und...
Auch Operettenstoff,
auch
ne?
Auch Operettenstoff und was heißt Anregung zum Betrug, das ist an der Tagesordnung, dass eben Beziehungen... scheitern und das betrogen wird. Das ist ja alles heikel.
Mhm.
Eine Beziehung, der Eisenstein hat ja zu seiner Frau keine Beziehung.
Mhm.
Und wenn er keine Beziehung zu seiner Frau hat, dann soll er sich nicht wundern, wenn die zurückgeht in ihre Vergangenheit und da kommt der Alfred und der umschmust sie und der nimmt sie ernst. Einerseits, andererseits sagt er, komm, glücklich ist... Wer vergisst, was nicht zu ändern ist, trinke, Liebchen, trinke schnell. Trinken macht die Augen hell. Du siehst mehr, du erkennst dich vielleicht. Das ist ja philosophisch fast, in der ganzen Heiterkeit.
Trinke, Liebchen, trinke schnell. Trinken macht die Augen hell. Sind die schönen Äuglein klar, siehst du alles nicht und wahr. Siehst die heiße Liebe ein Traum, so was gibt's nicht mehr. Wie doch manche Illusion, die mir einst dein Herz erfreut, gibt dir Wein, dir Tröstung schon, durch Vergessenheit. Glücklich ist, wer vergisst, was
Kling, kling, sing, 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 trink mit mir, sing mit mir, la, 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 sing, 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 trink mit mir, sing mit mir, sing, sing, sing.
Und dann der blöde Eisenstein, am Schluss dann, er zittert, ihr Verräter, ich bin's nicht, er selbst ist Eisenstein.
Ja.
Was heißt ihr Verräter? Der soll sie gefälligst bei der Nase nehmen. Mhm. Weil er weiß ja genau, was er die ganze Nacht gemacht hat. Mhm. Warum ist er jetzt plötzlich böse auf seine Frau? Was ist denn das für ein Frauenbild? Mhm. Was ist das für ein Beziehungsbild zwischen Mann und Frau? Das ist 19. Jahrhundert.
Mhm.
Und das muss man sagen. Aber wir können es durchaus in unsere Zeit nehmen und können sagen, passt auf eure Beziehungen, nehmt eure Partner ernst, dann wird euch das nicht passieren, was denen allen passiert.
Eine schöne Botschaft. Da haben wir jetzt auch die auf unserer Seite, die Fledermaus noch nicht anschauen wollten.
Vielleicht.
Aus diesen Gründen, na hoffentlich.
Ja.
2025 ist ein großes Strauß-Jubiläumsjahr. Wir feiern seinen 200. Geburtstag. 1885 hat die halbe Welt seinen 60. Geburtstag gefeiert. Und in Berlin gab es damals also lauter Jubiläumsvorstellungen. Ich habe das nachgerechnet, die 300. Vorstellung vom Lustigen Krieg, die 50. Vorstellung von der Nacht in Venedig und die 400. Fledermaus, also zu seinem 60. Geburtstag. Und in Wien kamen ganze Wagenladungen von Glückwunschbriefen und Telegrammen damals an. Was dürfen wir denn jetzt zu seinem 200. Geburtstag erwarten?
Der Professor Geier, der den Auftrag von der Stadt Wien hat, in der GmbH das Straußjahr zu bespielen, hat gesagt, er ist Spektakelmeister. Selbst. Also wir können Spektakel erwarten, aber natürlich auch Herangehensweisen verschiedener Künstler an Strauß, die bisher noch nie was mit Strauß am Hut hatten und sich noch nie für Strauß interessiert haben, die sagen, wow, das habe ich aber jetzt nicht gewusst, was da alles dahinter steht. Also verschiedene Zugänge werden wir erleben dürfen. Wir werden dann sehen, was uns gefällt. Uns, nämlich dem Publikum, das jetzt hier zuhört, und mir selbst auch. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir werden viel, viel, viel erleben. Und ich hoffe, und das ist mein großer Wunsch, dass ich auch mit dem Wiener Institut für Straußforschung eine nachhaltige Initiative für Straußforschung setzen kann. Und dass das dann aus dem Straußjahr weitergeht für die nächsten mindestens 10 Jahre. Das wäre mein Wunsch. Kommen Sie im Straußjahr ins House of Strauss, kommen Sie auch außerhalb des Straußjahrs ins House of Strauss, hier finden Sie den Originalschauplatz, an dem alle 4 Sträuße des 19. Jahrhunderts gespielt haben, gewirkt haben. Johann Strauss Vater hat eröffnet, Johann Strauss Sohn hat hier gespielt, unter anderem den Revolutionsmarsch. Josef Strauß hat hier gespielt, Eduard Strauß hat hier gespielt. Sie bekommen in der Ausstellung Originalinformation. Sie bekommen in den Konzerten noch nicht, aber bald Originalbesetzungen, Originalmusik. Und wenn Sie Glück haben, dann treffen Sie auch mich. Ich bin sehr oft hier und ich bin auch original.
Sehr gut. Da habe ich schon ein Glück gehabt, dass ich Sie jetzt schon vorab treffen konnte.
Gern,
ohne
gern.
Jubiläum.
Ja, aber das, wir wollen ja etwas in die Welt bringen und Ihr Podcast, genau, soll ja helfen, dass viele Leute sich für Strauß interessieren. Und in Strauß, die ganze Familie und vor allem Johann Strauß Sohn vielleicht in einem etwas anderen Licht sehen.
Mhm. Da habe ich noch was Schönes gefunden. Also ich hoffe, dass uns das gelungen ist. Zur letzten Fledermaus. Johann Strauss' Sohn dirigierte seine letzte Fledermaus am Pfingstmontag 1899. Damals hat er aber nur die Ouvertüre dirigiert, dann musste er das Dirigierstaberl abgeben, weil er schon eine Lungenentzündung hatte, an dessen Folgen er dann auch gestorben ist. Und am Wiener Zentralfriedhof kann man sein Ehrengrab besuchen. Und einer der Grabredner sagte damals über ihn, er hat die Freude der Welt erhöht.
Richtig. Und da passt dann eben auch dieses Zitat des Vaters, Johann Strauss' Vaters: Die Harmonie aller zur Freude Vereinten ist mein einziges Ziel. Und das ist es. Es geht immer um Harmonie. Natürlich mit ein bisschen Nadelstichen, mit ein bisschen Wildheit, mit ein bisschen Ekstase unter der Decke. Aber es geht im Prinzip um Harmonie. Und Johann Strauss' Sohn vor allem war ein genialer Melodiker und Rhythmiker. Und dann haben sie diese Melodien, in die man schwelgen kann und in die man sich hineinlassen kann. Mhm. So. Und Josef Strauss auch. Josef Strauss, ein genialer Komponist. Ein bisschen kompliziertere Musik, daher ist sie nicht so berühmt. Mhm. Aber der Strauss' Sohn soll über seinen Bruder gesagt haben, der Peppi ist der Begabtere, ich bin halt populärer. Und noch etwas, weil Sie das angesprochen haben, Brahms, da wird auch immer falsch zitiert, Brahms hat ja auf den Fächer der Adele, der dritten Frau von Johann Strauss' Sohn, ersten Takte des Donauwalzers hingeschrieben und drunter hat er geschrieben, leider nicht von. Und dann hat er unterschrieben, das mir ist falsch. Leider nicht von. Und dann hat er unterschrieben, Johannes Brahms.
Ah, tatsächlich?
Brahms hätte nie, der war so bescheiden, der hätte nie mir geschrieben. Mhm. Ich habe diesen Fächer, der ist verschollen. Aber ja. Irgendwann habe ich ein Bild gesehen von dem Fächer. Und da steht das richtig. Also, Notenzitat und dann leider nicht von und eine Unterschrift. Ist ja viel stärker.
Ja, natürlich. Sagt was ganz was anderes aus.
Ja, dann leider nicht von Johannes Brahms.
Ja.
Wow.
Ja, ja, das sind die kleinen Details.
Richtig.
Ja.
Und da arbeiten wir. An dem arbeiten wir hier im Haus auf Strauß, dass diese Fakes endlich wegkommen. Und die echten, die starken Aussagen
durchkommen. Ja. Johann Strauss' Sohn war bei der Erstaufführung von Anton Bruckners 7. Symphonie und er war so wahnsinnig begeistert und sagt, es war einer der größten Eindrücke seines Lebens überhaupt. Und diese beiden Komponisten haben sich dann später auch getroffen und Bruckner hat Strauss mit großer Meister angesprochen. Und Strauss habe darauf gesagt, der große Meister sind Sie, ich bin nur ein Vorstadtkomponist. Ich meine, das klingt immer ganz schön, wenn man das liest, aber ich will das natürlich auch nur erzählen, wenn ich weiß.
Ich weiß es nicht, Ihnen jetzt nicht sagen, ob es stimmt, kommt mir aber richtig vor. Vor allem, weil er, dieses Vorstandkomponist ist ja auch mit einem Augenzwinkern. Mhm. Er wusste ja selbst auch, was er ist. Er ist kein Vorstandkomponist, nein, er ist der Walzerkönig. Mhm. Er ist es wirklich, er ist es auch, wie sein Vater.
Ja.
Und wenn Sie... Da gibt es einen Brief an den Herrn, ich weiß, ich verwechsel sie immer, an den Herrn Bock, glaube ich, von Bothe und Bock. Bothe und Bock Verlag hat der Bock ihm ein Amalgam geschickt, an was er halt zusammengewurstelt hat als Walzer. Wie der Strauß diesen Bock niedermacht in diesem Brief.
Mhm.
Das ist doch kein Walzer, weil da fehlt doch das und da fehlt doch das und eben die Gegensätzlichkeiten und das und das. Boah, wow, der hat den Zaum geschissen quasi in diesem Brief. Ja. Und da sieht man, wie ernst er das nimmt.
Mhm.
Wie ernst Johann Strauss' Sohn und auch Johann Strauss' Vater diese Musik genommen haben, diese Unterhaltungsmusik, ernst genommen.
Und da ist jetzt der perfekte Schluss. Der Schluss der Ouvertüre der Fledermaus. Zum Schluss, Herr Professor Strauß, stelle ich Ihnen die Frage, die alle meine Gäste bekommen. Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
Kunst und Kultur können uns zusammenbringen. Wir können zusammen singen, wir können zusammen musizieren, wir können zusammen tanzen. Alle Menschen, egal welcher Nation, welcher Religion, welcher Hautfarbe, können zur Musik meiner Familie tanzen, sich unterhalten und in ein besseres Leben gehen, wenn sie sich wohlfühlen und wenn sie wissen, wie diese Musik ihre Herzen erfreut.